Das NDR2-Update um 12 mit Karl Schreiber.
Ein Jahr nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt gedenkt Magdeburg der Opfer. Und wir schauen auf die Fußball-Bundesliga. Da hofft Werder Bremen auf einen Auswärtssieg in Augsburg. Es sollte ein schöner Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden. Doch daraus wurde ein absoluter Albtraum. Taleb A. fährt mit einem Auto ungebremst durch die Massen und tötet 6 Menschen. Mehr als 300 werden verletzt. Genau ein Jahr ist das jetzt her und seit dem späten Vormittag wird bei einem Gottesdienst in der Johanneskirche in der Nähe des Tatorts der Opfer gedacht. Jana Merkel vom MDR hat damals über den Anschlag berichtet und jetzt mit ihrem Kollegen dazu einen Podcast gemacht. Jana, wie nah kommt ihr diesem einschneidenden Ereignis mit eurem Podcast?
Ich glaube, wir kommen diesem Ereignis sehr nah. Wir betrachten diesen Abend aus der Perspektive von verschiedenen Menschen, die dabei waren. Also Menschen, die verletzt worden sind. Wir begleiten eine junge Familie, die angefahren worden ist. Wir begleiten einen Ersthelfer, der das Ganze ja mit einem Trauma bezahlt hat tatsächlich. Und wir sprechen sogar mit dem Polizisten, der ganz allein mit gezogener Waffe diesem Auto mit der zerstörten Front gegenübergestanden hat und dafür gesorgt hat, dass der Täter festgenommen werden konnte. Und über die einzelnen Geschichten der Betroffenen hinaus haben wir uns aber auch die Frage gestellt, was macht dieser Anschlag eigentlich mit dieser Stadt, mit Magdeburg, mit dem gesellschaftlichen Klima dort? Denn wir haben festgestellt, dass danach, nach dem Anschlag, noch mehr Menschen zum Opfer wurden, weil nämlich Menschen mit Migrationsgeschichte plötzlich zur Zielscheibe wurden von Hass, von rassistischen Übergriffen, weil sie quasi in Mithaftung genommen wurden, weil der Täter, Taleb A., aus Saudi-Arabien stammt.
Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, welche Geschichte hat dich bei der Recherche am meisten berührt?
Das ist ganz schwer zu sagen, aber was mich sehr bewegt hat, war zum Beispiel diese Geschichte der jungen Familie, die auf dem Weihnachtsmarkt waren mit ihrem 5-jährigen Sohn. Die Eltern wurden angefahren und verletzt und waren bewusstlos und der Kleine ist weggelaufen, der 5-jährige. Die wussten dann über Nacht nicht, was ist mit ihrem Kind passiert. Lebt er noch, lebt er nicht? Also das war für die ganz, ganz schrecklich. Und diese Ungewissheit und dann verknüpft mit so Heldengeschichten, mit Menschen, die zu Helden geworden sind in dieser Nacht, weil sie anderen geholfen haben. Das hat uns sehr bewegt, muss ich sagen. Es ist wirklich jede einzelne Geschichte unglaublich berührend gewesen für uns und auch wirklich es wert, sie in dieser Ausführlichkeit zu erzählen, weil nur dadurch die Tragweite dieses Ereignisses auch sichtbar wird, weil wir nicht nur auf den Abend selbst schauen, sondern eben auch die Leute begleitet haben über dieses Jahr und den Weg zurück ins Leben und wie lang und wie schwer und wie steinig der ist.
Es stellt sich ja auch die Frage, wer die Verantwortung übernimmt. Hat man da schon eine Antwort drauf?
Auf die Frage, wer übernimmt die Verantwortung, kann ich bisher sagen, noch niemand. Also bisher hat noch niemand von den Verantwortlichen gesagt, wir haben Fehler gemacht. Das ist bisher nicht passiert bei keinem der Beteiligten, ob das jetzt die Stadt ist, der Veranstalter oder auch die Polizei. Und das ist auch etwas, was Betroffene sehr ärgert, aufwühlt, weil die das Gefühl haben, dass die Aufarbeitung nicht in dem Maße passiert, wie sie passieren müsste. Und auch das ist etwas, was wir im Podcast thematisieren und wo wir natürlich auch in Zukunft dranbleiben werden. Also die Recherche endet nicht mit diesem Podcast, sondern wir werden weiter begleiten, wie verläuft der Prozess, wie verläuft der parlamentarische Untersuchungsausschuss und auch, was wird aus den Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen bei Stadt, Veranstalter und Polizei.
Und die ersten beiden Folgen vom Podcast Ungebremst, der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, findet ihr in der ARD Audiothek. Darauf haben viele schon lange gewartet. Auf die Veröffentlichung der Epstein-Akten, also den Ermittlungsakten zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Jetzt hat das US-Justizministerium einen Teil der Unterlagen veröffentlicht. Hunderttausende Dokumente und Fotos sind jetzt zwar online und für alle einsehbar, aber sie sind in weiten Teilen geschwärzt und längst noch nicht vollständig. Carsten Kühntop, NDR 2 Washington. Wie erklärt das US-Justizministerium das?
Zur Begründung hieß es, die Epstein-Files sind ungeheuer umfangreich und wir müssen bei jedem einzelnen Dokument vor der Veröffentlichung prüfen, ob Teile davon geschwärzt werden müssen. Und es braucht unglaublich viel Zeit. Da geht es zum Beispiel um die Namen von Epsteins Opfern. Das sind 1200 Frauen. Und dazu kommen die Namen der Angehörigen dieser Frauen. Das bedeutet, das Justizministerium dürfte gegen das Gesetz zur Veröffentlichung verstoßen haben. Denn dort heißt es ganz klar, dass alles auf einmal zu veröffentlichen ist.
Das dürfte ja dazu führen, dass wohl viele Menschen, die diese Veröffentlichung seit langer Zeit gefordert haben, jetzt enttäuscht sind.
Ja, so ist es. Die Demokraten haben bereits angekündigt, dass sie vor Gericht gehen werden. Und auch bei den Republikanern gibt es zahlreiche Politiker, die sagen, so nicht. Dazu kommt, Es war klar, dass viele Stellen geschwärzt sein würden. Aber der tatsächliche Umfang dieser Schwärzungen ist enorm. Es gibt Dokumente, die komplett geschwärzt sind. Ein Fernsehreporter ist durch Zufall sehr schnell auf eine Akte gestoßen, die aus 100 komplett geschwärzten Seiten besteht. Grundsätzlich sind einzelne Schwärzungen erlaubt, aber das dürfte dann sicherlich gegen den Geist des Gesetzes verstoßen, bei dem es ja darum geht, Transparenz herzustellen. Gleichzeitig aber sind viele Opfer, viele Überlebende, von denen wir gestern gehört haben, enorm erleichtert und sie empfinden große Genugtuung über die Veröffentlichung. Deren Hoffnung ist, dass der gestrige Tag ein Meilenstein ist auf dem Weg dazu, dass wir irgendwann erfahren, warum es zwar 1200 Opfer gibt, aber nur zwei Menschen wegen dieser Taten verurteilt wurden, Jeffrey Epstein und seine Freundin Ghislaine Maxwell.
US-Präsident Trump hatte sich ja lange dagegen gewehrt. Was bedeutet die Veröffentlichung für ihn?
Niemand beschuldigt Trump krimineller Taten, aber wir wissen, er war jahrelang mit Epstein befreundet und wir wussten auch, dass sein Name an zahllosen Stellen in den Unterlagen auftaucht. Nehmen wir an, es gibt nicht plötzlich Hinweise in den Akten, die Trump zu einem Verdächtigen machen würden. Dann ist es dennoch so, dass diese Salamitaktik jetzt bei der Veröffentlichung politisch schädlich für Trump ist. Und auch diese zahllosen Schwärzungen. Ich habe gestern von so vielen Seiten gehört, Trump hat was zu verbergen, sonst hätte seine Regierung alles rausgehauen, sofort. Die Art und Weise, wie Trumps Regierung die Veröffentlichung handhabt, dürfte nicht nur rechtswidrig sein, sondern damit hat die Regierung ein richtiges Eigentor geschossen. Ein politischer Kunstfehler ersten Grades war das.
Danke für die Infos. Carsten Kühntop, NDR 2 Washington. Und wir kommen zum Sport hier im NDR 2 Update. In der Fußball-Bundesliga läuft der 15. Spieltag. Es ist der letzte in diesem Jahr. Heute sind unter anderem drei Nordclubs im Einsatz. Lars Bente, NDR 2 Sport. Ist es denn bei allen vorweihnachtlich besinnlich?
Definitiv nein. Bei Werder, da brennt zwar noch nicht der Weihnachtsbaum, aber die Geschenke darunter, die sind sehr viel weniger geworden als vor einigen Wochen noch erwartet. Die Bremer, die sind tabellarisch als 12. zwar immer noch der beste Nordclub, aber die Tendenz, die ist stark sinkend. 4 Spiele ohne Sieg, zuletzt diese Derby-Niederlage beim HSV und die 0-4 Heimpleite gegen Stuttgart. Ja, Trainer Horst Steffen, der hat in seiner kurzen Zeit bei Werder schon bessere Tage erlebt, aber auch er kennt mittlerweile dieses Auf und Ab in Bremen nur zu gut.
Innerhalb von 2 Wochen ändern sich Stimmungen und auf einmal geht es wieder Richtung Europa oder dann wieder müsst ihr nach unten schauen. Ich kann das nicht mitmachen. Also ich brauche meine Energie für die Jungs, ich brauche meine Energie für das nächste Spiel.
Und das ist heute auswärts in Augsburg und der FCA, der hat seit dem Trainerwechsel von Sandro Wagner zu Manuel Baum wieder stärkere Leistung gezeigt und die Augsburger, die konnten die vergangenen 2 Heimspiele auch gewinnen. Dabei Werder noch einige Leistungsträger ausfallen, wird es echt schwierig werden für die Bremer, sich und die eigenen Fans quasi last minute vor Weihnachten doch noch mit 3 Punkten zu beschenken.
Ja, apropos Geschenke, wie sieht's denn mit der Bescherung in Wolfsburg aus?
Ja, da läuft es quasi genau andersrum als in Bremen. Nach schwachem Saisonstart läuft es nach dem Trainerwechsel richtig gut für den VfL. Und der Daniel Bauer, da gab es noch keine Niederlage. Heute gegen Freiburg könnte es sogar den 3. Sieg in Folge geben. Allerdings ist Bauer ja aktuell nur Interimscoach. Vielleicht beschenkt er sich ja heute selber, denn mit einem weiteren Erfolg wird die Wahrscheinlichkeit für eine Beförderung zum Cheftrainer sicherlich sehr viel größer, oder?
Wir stehen im guten Austausch. Wir hatten auch die Woche viele konstruktive, gute Gespräche, wobei auch diese Woche, da muss ich mich in Anführungszeichen leider wiederholen oder Gott sei Dank wiederholen, der Fokus total auf Freiburg liegt. Und trotzdem, ja, führen wir gute Gespräche.
Vielleicht liegt dann ja die Beförderung unterm Weihnachtsbaum bei Familie Bauer.
Und dann ist ja auch noch der Hamburger SV im Einsatz. Wie ist da die Weihnachtsstimmung?
Ja, ich würde vermuten, Driving Home for Christmas läuft da in Dauerschleife, denn der Aufsteiger, der hat in dieser Bundesliga-Saison alle 4 Siege zu Hause geholt. Da passt es natürlich gut, dass heute wieder im heimischen Volksparkstadion gespielt wird und die dortige Stimmung, die soll dafür sorgen, dass die zahlreichen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfälle im HSV-Kader gegen Champions-League-Teilnehmer Frankfurt dann nicht so auffallen. So zumindest die Hoffnung von Trainer Merlin Polzin.
Das haben wir in den letzten Wochen schon sehr eindrucksvoll gesehen und ist definitiv auch nochmal ein Appell an jeden Einzelnen, gerade wenn die Mannschaft das ein oder andere Wehwehchen jetzt zu beklagen hat, dann vielleicht nochmal ein bisschen lauter dabei zu helfen, den Ball ins Tor reinzuschreien, als dann vielleicht nur zuzuschauen.
Der HSV hofft also wieder auf die Stimmung im Volksparkstadion, die zumindest in diesen 90 Minuten gegen Eintracht Frankfurt dann definitiv nicht besinnlich sein wird.
Danke dir, Lars Bente. Und zu hören gibt es diesen letzten Bundesliga-Samstagnachmittag des Jahres natürlich in der NDR2-Bundesliga-Show ab 15 Uhr.
NDR2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.